TikTok ist voll mit Zahnhacks. Whitening-Pasten, Hausmittel, schnelle Lösungen für das perfekte Lächeln. Millionen Klicks und 1000 Kommentare, aber kaum jemand scheint sich zu fragen, hey, tut das meinen Zähnen eigentlich gerade gut oder eher nicht? Und genau darüber sprechen wir heute. Es geht um Zahnpflegemythen aus Social Media, um Beauty-Trends fürs Gebiss, um große Versprechen und um die Frage, was wirklich hilft und was langfristig vielleicht mehr kaputt macht. Mein Gast ist Dr. Antke Pier, Zahnarzt aus Berlin. Auf TikTok und Instagram klärt er über Zahnmedizin auf. Ohne erhobenen Zeigefinger, aber mit sehr, sehr klaren Worten. Wir sprechen darüber, warum Zahnschmelz nicht nachwächst, wieso viele Whitening-Produkte kritisch sind, was es mit dem ominösen RDA-Werten auf sich hat und welchen simplen Fehler fast alle nach dem Zähneputzen machen. Außerdem geht es um die Angst vorm Zahnarzt, warum gute Kommunikation oft wichtiger ist als Hightech, ob Zahnzusatzversicherungen wirklich Sinn ergeben und welche absurden Geschichten tatsächlich in einer Zahnarztpraxis passieren. Also, los geht's.
Lifehacks. Für alle, die dachten, Steuer-ID ist ein neuer Rapper.
Ich habe dich jetzt schon mal so ein bisschen auf Instagram und TikTok gestalkt, wie man das natürlich macht, wenn man einen Gast oder eine Gästin hat. Überdurchschnittlich viel Tauben-Content, finde ich. Wie kommst du denn dazu? Wie kriegt man eine Taube in seine Praxis? Und wichtiger, wie kriegt man die auch wieder raus?
Also tatsächlich wurde das relativ häufig gefragt. Am Anfang habe ich mir einen Scherz erlaubt und gesagt, die ist einfach in die Praxis geflogen. Was natürlich nicht der Fall war, das wäre aus hygienischen Gründen auch überhaupt nicht vertretbar. Das ist tatsächlich eine Haustaube. Ja, sowas gibt's. Wusste ich auch nicht. Hat meine Zahnarzthelferin mir erzählt, dass ihre Oma eine Haustaube hat. Die war früher irgendwie bei irgendeiner Tierhilfe, ich bin mir auch nicht genau sicher. Und dann hat sie die Taube aufgenommen. Und dann dachte ich mir, du hast eine Taube, ich habe Videoideen, lass uns das Ganze doch kombinieren.
Süß. Also gerade bei diesem, ein Vogel hat mir gezwitschert, dieser Blick von der Taube, wo auch die ganze Kommentarspalte voll ist, das fand ich auch sehr lustig.
Wirklich paid Actor. Also ich war mir sicher, dass die Taube irgendwie uns verstanden hat und die Videoidee auch.
Ja, so wirkt es auf jeden Fall, so ein bisschen skeptisch. Wie kommt man denn überhaupt dazu, als Zahnarzt so sein Business auf TikTok auszubreiten?
Mittlerweile ist es ja relativ gängig, auch seinen Beruf irgendwo auf Social Media zu zeigen. Und ich habe gerade auch im medizinischen Bereich gemerkt, dass man, wenn man so eine Internet-Social-Media-Präsenz hat, das relativ gut auch bei den jüngeren Patienten ankommt. Habe dann mir einfach vorgenommen, ein, zwei Videos zu machen, weil ich finde, man muss eine Kombination finden zwischen fachlichen Videos und einfach Humor-Videos. Heißt, Sachen, die man sich gerne anschaut und immer wieder anschaut. Meiner Erfahrung nach kommen diese humorvollen, unterhaltsamen Videos besser an. Gehen viraler, verbreiten sich auch schneller. Ich will aber natürlich auch irgendwo so ein bisschen professionell wirken. Nicht nur ein bisschen, sondern professionell wirken. Und habe auch gemerkt, dass relativ viele Neupatienten auch durch diese Videos in der Praxis jetzt Termine ausmachen. Also es ist schon ein sehr, sehr starkes und mächtiges Tool, Social Media.
Und bestimmt auch nicht nur zur Patientengewinnung, sondern ja auch zur Aufklärung. Gerade auf TikTok sind ja auch wahnsinnig viele Tipps und Tricks und Hacks unterwegs, was man so mit seinen Zähnen anstellen kann. Was ist da bisher das Gruseligste, was dir untergekommen ist?
Also gruselig würde ich es jetzt nicht nennen. Es gibt viele Fehler, die gemacht werden oder besser gesagt einfach irgendwelche Do-it-yourself-Videos von Nicht-Zahnärzten oder nicht-studierten, approbierten Leuten. Bestes Beispiel sind diese Whitening-Zahnpasten, die einfach, ich kann darüber jetzt einmal ganz kurz aufklären, Whitening-Zahnpasten haben irgendwo einen weißer werdenden Effekt für die Zähne. Das größte Problem ist aber die Schleifkörper, also die Schleifpartikel in der Zahnpasta sind so grobkörnig gewählt, dass sie die oberste Schicht der Zähne, die meistens durch Verfärbungen aufgrund von Kaffee, Nikotin, Rotwein zustande kommen, einfach wegschleifen, also wirklich wortwörtlich wegschleifen und dadurch auch teilweise gesunde Zahnersubstanz mit abtragen. Bedeutet, klar, irgendwo hat man den Effekt des Whitening, also die Zähne wirken heller, aber gleichzeitig verliert man dadurch auch wichtige Zahnersubstanz. Und das ist leider im Bewusstsein der Patienten noch nicht so ganz angekommen, dass man einerseits, also es ist ein zweischneidiges Schwert, einerseits werden die Zähne heller, aber andererseits verliert man auch etwas von der Substanz. Und darüber versuche ich auch immer sehr gerne aufzuklären, dass das einfach nichts bringt.
Zahnschmelz ist auch eine Substanz, die sich nicht wieder aufbaut, richtig? Die, wenn weg ist, ist weg.
Richtig. Das Einzige, was sich aufbauen kann, jetzt wird es aber ein bisschen zahnmedizinischer, ist Zahndentin. aber auch nur, wenn der Zahnnerv noch lebt. Also die Zähne haben ja einen Nerven, eine Pulpa. Und wenn diese Pulpa sich zurückzieht, dann hat man ja, also man hat sozusagen einen Hohlraum im Zahn. Und in diesem Hohlraum befindet sich der Zahnnerv. Wenn der Zahnnerv sich etwas zurückzieht, eigentlich eine super Eigenschaft des Zahnes, hat er die Möglichkeit, dort, wo der Hohlraum sozusagen weiter entsteht und der Zahnnerv sich zurückzieht, bildet sich Zahndentin. Aber der Zahnschmelz ist ab dem, oh, jetzt lass mich nicht lügen, jetzt wird's wieder, jetzt geht's wieder in Richtung Studium. Ich glaube, ab dem 10. Lebensjahr oder 11. Lebensjahr ist der Zahnschmelz so, wie er ist. Dann ist er ausgereift und dort bildet sich nichts mehr und wird auch nichts verändert.
Und wieso sind dann so Zahnpasten zum Beispiel erlaubt, wenn die eigentlich die Zähne nachhaltig schaden?
Das ist eine sehr gute Frage, weil es von den Konsumenten erstens gekauft wird und zweitens wird auch im Kleingeschriebenen darauf hingewiesen, dass sich größere Schleifpartikel dort drin befinden. Ganz interessant, da würde ich auch mal drauf achten, sage ich auch immer meinen Patienten, einen Wert, der nennt sich RDA. Relativ Dentinabrasion, dafür steht RDA. Ganz wichtig, bevor man Zahnpasten kauft, immer auf den RDA-Wert schauen. Wenn der so bei 70 bis 80 liegt, ist es super. Alles darüber ist viel zu stark. Also so, es gibt RDA, diese Whitening-Zahnpasten haben RDA von 100. Und wie gerade schon gesagt, je höher der Wert ist, desto größer sind auch die Schleifpartikel. Andersrum, wenn der RDA-Wert bei 20 oder 30 ist, dann hat man auch keine putzende Funktion. Also muss man so eine Mitte finden zwischen zu wenig Schleifkörper und zu vielen.
Verstehe. Jetzt sind wir schon ganz tief in dem kosmetischen Bereich. Du hast bestimmt auch einen großen Anteil an PatientInnen, die zu dir kommen, nicht nur wegen starken Schmerzen, sondern auch aus kosmetischen Gründen, oder?
Ja, definitiv. Also das ist ein Trend, der sich jetzt über die letzten Jahre vermehrt, gerade auch durch Social Media, gerade auch durch Influencer, die ein gewisses Ideal vermitteln. Also es gibt ja, würde ich sagen, sehr, sehr viele Leute, die Leute auch zu Leuten aufsehen und so sein möchten wie sie. Und meistens haben diese Leute dann auch, wenn sie in der Öffentlichkeit stehen, haben die auch schöne Zähne. Sei es jetzt Veneers oder ein Bleaching gehabt oder irgendwelche Composite-Veneers. Und diesem Ideal strebt man dann hinterher. Bedeutet, viele Patienten kommen auch mit dem Wunsch der ästhetischen Verbesserung.
Würdest du sagen, das hat zugenommen in den letzten Jahren?
Ich muss ehrlich gestehen, ich bin noch nicht allzu lange Zahnarzt. Also ich bin erst 26. Aber gerade das, was man auch im Studium mitbekommt, jetzt auch in meiner Berufserfahrung, ist es schon ein Trend, der immer weiter zunimmt. Ich würde auch behaupten, dass es daran liegt, dass es uns einfach immer besser geht. Früher gab es natürlich ganz andere Probleme. Dort wurde, also jetzt ganz extremes Beispiel, wenn es jetzt in der Nachkriegszeit war, da hat jetzt niemand geschaut, ob er schön weiße Zähne hat, sondern da hat er geschaut, kriege ich was zu essen, kriege ich einen Job, kann ich meine Familie ernähren. Je weniger Probleme, in Anführungsstrichen, die Menschen haben, desto verwöhnter wird man, desto kleiner werden die Probleme und desto mehr kann man sich auf so ästhetische Sachen fokussieren, wie die Zähne, die Haare. Gibt's ja auch Haartransplantationen. Das ist ja extrem am Boom, dieser Haartransplantationstrend. Und das gibt's ja auch noch nicht so lange. Oder Veneers zum Beispiel machen ja jetzt auch mittlerweile relativ viele Leute. Befürworte ich auch einerseits. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Patient zu mir kommt, der wunderschöne Zähne hat und sich Veneers wünscht aufgrund von einem Idol, einem Schauspieler, dem er so ein bisschen nacheifern möchte, aber die Zähne wirklich gesund sind und man für die Veneers natürlich auch Platz schaffen muss, würde ich ihm davon teilweise abraten und sagen, brauchst du nicht. Also ich bin da jetzt nicht, dass ich sage, jeder sollte Veneers haben.
Wir haben ja gerade schon kurz über diese Teeth Hacks, die es dann viel auf Instagram, TikTok gibt. War da auch schon was dabei, wo du selber gedacht hast, okay, das ist vielleicht eine ganz gute Idee?
Das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich eher andersrum, dass ich sage, die meisten Sachen sind wirklich, wenn ich das so sagen darf, Quatsch. Also ich habe da Sachen gesehen von Backpulver und Zitronensäure bis, kennt ihr bestimmt auch, diese lila Whitening Straps, die man sich so auf die Zähne schmiert. Ist tatsächlich alles sinnfrei. Also selbst Kokosöl ziehen, ne, ist ja auch so ein relativ beliebtes Do-it-yourself-Trend auf TikTok gewesen oder immer noch, gibt es erstens keine Studien darüber, die sagen, dass dadurch eine Verbesserung ersichtlich ist. Ich glaube, Schaden tut es nicht, aber wenn man sagt, ich ziehe jetzt Kokosöl und benutze dafür keine Zahnseide oder dafür keine Interdentalbürsten oder Putz vielleicht ein bisschen weniger, macht man alles falsch. Was ich damit sagen möchte, einmal täglich Zahnseide benutzen, die Interdentalbürsten benutzen, fleißig Zähne putzen, auch mit Fluorid. Ja, das ist ja auch immer so ein riesen Drama und Thema um fluoridfreie Paste oder fluoridierte Paste. Fluorid in Mengen ist nicht schädlich für den Körper. Wenn man jetzt mehrere Zahnpastatuben runterschluckt und trinkt und isst, dann könnte es schädlich werden. Aber fluoridhaltige Zahnpasta ist ziemlich wichtig, weil das Fluorid in der Zahnpasta mit dem Calcium aus dem Speichel, jetzt wird es wieder chemisch, eine Schutzschicht für die Zähne bildet, die sehr wichtig ist.
Ja, nach der Logik dürfte man ja auch kein Salz mehr konsumieren. Ja, wenn ich das jetzt löffelweise in mich reinschaufel, dann ist das ja auch ein Problem.
Ja. Wenn wir schon dabei sind, eine Sache würde ich gerne noch sagen. Ein wirklich super, super Hack, den ich im Zahnmedizinstudium gelernt habe, ist, nachdem man die Zähne geputzt hat, nicht mit Wasser ausspülen. Kennt der eine, kennt der andere nicht. An sich ist es wirklich einfach nur sehr, sehr sinnvoll, wenn man die Zähne putzt und diese Schutzschicht auf den Zähnen hat, sie nicht danach rauszuspülen mit Wasser. Also bitte nach dem Zähneputzen gerne ausspucken, natürlich nicht runterschlucken, aber nicht mit Wasser ausspülen.
Wie vermeidet man es denn, dass man per Akuttermin zu dir muss, weil plötzlich irgendwas am Zahn ist? Ja, also die meisten kennen es ja, Zahnschmerzen bahnen sich selten an, die kommen über Nacht oftmals und dann sehr akut und sehr intensiv und da braucht man auch jetzt einen Termin. Wie kümmere ich mich gut um meine Zähne, damit es nicht so weit kommt?
Es gibt tatsächlich einen ziemlich einfachen Weg, der ist fleißig alle 6 Monate zur Zahnreinigung gehen, zur professionellen Zahnreinigung. Dort arbeitet man teilweise mit einem Pulverstrahlgerät, dort arbeitet man mit dem Ultraschallgerät, dort geht man natürlich auch mit der Zahnseite durch, sieht mit der Lupenbrille, also unsere Zahnreinigungsdamen arbeiten auch alle mit Lupenbrille, heißt, es ist eine 3- bis 4-fache Vergrößerung von dem, was man mit dem menschlichen Auge sieht. Damit möchte ich sagen, man sieht einfach viel mehr, man kann dadurch viel besser reinigen. Was aber natürlich gleichzeitig auch sehr wichtig ist, ist alle 12 Monate zur Kontrolluntersuchung zu gehen, weil wenn der Zahn schon anfängt weh zu tun, ist es meistens zu spät. Ist leider eine Erfahrung, die man macht einmal, wenn man Zahnschmerzen hat und danach höchstwahrscheinlich nie wieder. Aber alle 12 Monate zur Kontrolle gehen und was auch sehr wichtig ist, Kontrollröntgenbilder. Ich weiß, die Leute haben immer extrem Angst vor Röntgenbildern. Auch ein kleiner Side-Fact. Diese Röntgenbilder, vor denen die meisten Leute Angst haben, haben ja eine Strahlungsbelastung. Vor dieser Strahlungsbelastung haben die meisten Patienten Angst, aber die, ich habe das letztens mal bei ChatGPT gefragt, ein Röntgenbild beim Zahnarzt sind ungefähr 85 Bananen. Bedeutet, wenn man 85 Bananen isst, ist es ungefähr eine ähnliche Röntgenbelastung wie ein Röntgenbild beim Zahnarzt. Also keine Angst haben vor Röntgenbilder beim Zahnarzt.
Wie wird man denn überhaupt Zahnarzt? Wenn man sich für ein Medizinstudium entscheidet, ist ja Zahn doch eine Nische, die auf den ersten Moment nicht so spannend klingt, ohne dir jetzt zu nahe zu treten, wie so ein Grey's Anatomy Alltag.
Ja, damit bist du mir sehr nahe getreten. Nein, Spaß. Also früher war das so, dass man erst Humanmedizin studieren musste, um Zahnmedizin danach weitergehend zu studieren. Mittlerweile ist es ein eigener Studiengang. Wie wir vorhin auch schon darüber geredet haben, dass gerade auch so Ästhetik, Zähne, Lächeln, Lachen einfach so ein schönes Erscheinungsbild bringen können, war es für mich eigentlich schon immer so eine der ersten Sachen, auf die ich geachtet habe. Und auch schon als ich sehr, sehr jung war, waren die Zähne. Für mich war es immer so, Zähne sind so das Aushängeschild einer Persönlichkeit, weil Zähne sagen meiner Meinung nach sehr, sehr viel über einen Menschen aus. Unter anderem, wie hygienisch ein Mensch ist, wie sehr er auf sich selber achtet, wie er nach außen hin wirkt, ob es ihm wichtig ist, wie er nach außen hin wirkt. Mein Onkel ist Zahnarzt, also ich bin Zahnarzt in Berlin und er ist auch aktuell noch praktizierender Zahnarzt. Und ich fand das bei ihm immer relativ cool, wie er in seinen weißen Klamotten durch die Gänge gelaufen ist und alle Patienten ihn so angehimmelt haben und gesagt haben, hallo Herr Doktor und hier Herr Doktor, fand ich irgendwie immer so eine gewisse Präsenz, die er dann hatte. Natürlich auch in seiner eigenen Praxis, hat wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen was damit zu tun, aber habe dann auch während dem Studium gemerkt, dass es einfach genau das Richtige für mich ist. Also es ist so eine Schnittstelle zwischen Feinmotorik und so Kommunikation. Und ich bin einfach ein Mensch, ich könnte nicht im Büro sitzen und den ganzen Tag so gegen den Computer starren. Ich muss mit meinen Patienten irgendwie Späße machen, ich muss die unterhalten, ich muss irgendwie so entertainen. Und dazu dann auch noch so diese Schnittstelle zur Feinmotorik zu haben, wo ich wirklich so grazile kleine Sachen machen kann oder so ein schönes Venier zum Beispiel einsetzen. Eine Wurzelkanalbehandlung macht mir ultra Spaß, also ist genau mein Ding.
Hast du denn auch Patienten und Patientinnen, die wirklich Angst haben vom Zahnarzt? Wie gehst du damit um?
Man muss da sehr, sehr einfühlsam sein. Also ich würde tatsächlich, ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen, behaupten, ich bin relativ empathisch. Bedeutet, ich versuche auch die Körperhaltung meiner Patienten zu lesen. Man achtet auf wirklich alles. Also wenn die Füße sich bewegen, wenn die Faust sich zusammenballt oder wenn man sich anfängt, so in dem Fingerbett so zu pieksen, weil man Schmerzen hat, muss man auf solche Sachen achten und immer wieder nachfragen, gerade auch bei Schmerzpatienten, ist alles in Ordnung? Wie geht es Ihnen? Mit dem Patienten darüber reden, also viel, viel Kommunikation ist da wichtig. Was wir auch zum Beispiel bei unseren Schmerzpatienten machen, ist, bei einer Betäubung zum Beispiel benutzen wir Oberflächenanästhetikum. Das ist so eine kleine Paste, meistens mit Geschmack, schmeckt sogar auch relativ lecker. Die wird dann auf das Zahnfleisch geschmiert. Bedeutet, man spürt auch den Einstich der Betäubung gar nicht mehr. Und damit nimmt man auch einem Patienten eigentlich relativ schnell die Angst, weil er denkt, man haut dann damit so einem riesen Hammer in den Kiefer und es tut ganz schlimm weh bei einer Betäubung. Und sobald man dann merkt, die Betäubung ist gar nicht so schlimm, kriegt man so eine kleine Vertrauensstufe und die baut man sich dann so über die Behandlungen auf. Und das sind tatsächlich, also Schmerzpatienten sind tatsächlich die dankbarsten Patienten.
Ja, das glaube ich. So eine Angst kommt ja auch ganz oft aus schlechten Erfahrungen. Und wenn man dann merkt, dass jemand darauf achtet und darauf eingeht, kann ich mir vorstellen, dass sich da Vertrauen aufbaut. Hast du, als ich ein Kind war, gab es bei meinem Zahnarzt so eine kleine Tapferkeitskiste. Wenn man danach, durfte man sich was aussuchen. Und manchmal waren da so Ringe drin oder so kleines Spielzeug, weißt du, wo so Wasser drin ist, wo man dann so rumdrücken kann, um irgendwelche, ja, ist ja wurscht, aber so Spielzeug. Hast du eine Tapferkeitskiste?
Ohne jetzt irgendwas Falsches zu sagen, aber meiner Meinung nach ist man ein schlechter Zahnarzt, wenn man keine Tapferkeitskiste hat. Tapferkeitskiste ist sehr wichtig. Wir haben sogar noch eine Schippe draufgelegt. Bei uns bekommen Patienten sogar eine Urkunde, wenn man ganz tapfer war. Ja, die wird dann ausgedruckt, da ist ein kleiner Dinosaurier drauf. Gebe ich tatsächlich einfach aus Joke auch manchmal so erwachsenen Patienten. Also eigentlich ganz witzig. Da steht dann der Name drauf und dann ja, gibt es sogar eine Urkunde mit einem Dino drauf.
Das soll ich nämlich gerade fragen, ab wann ist man zu alt für die Tapferkeitskiste? Weil es hat irgendwann aufgehört und ich bin nicht ganz drüber weg, glaube ich.
Da gibt es kein FSK. Die ist unlimited. Bekommt jeder, der tapfer ist. Tapferkeit hat kein Alter.
Als Zahnarzt achtet man ja bestimmt auch, du hast es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, ganz arg auf die Zähne von anderen, oder? Also wenn du jemanden kennenlernst, da hat ja jeder so seine Points, die man so ein bisschen abcheckt und bei dir ist wahrscheinlich Zähne auch ganz, ganz weit oben dabei, oder?
Ja, und dazu muss man sagen, als Zahnarzt, als Professioneller in dem Gebiet, wenn man das so sagen kann, judgt man nicht. Heißt, ich schaue mir jetzt nicht einen Patienten an und mache, ja, das sieht gar nicht gut aus. Also solche Sachen denkt man oder macht man sich eigentlich wirklich nicht, weil man auch während dem Studium oder einfach aus der Berufserfahrung her gelernt hat, dass sehr, sehr viele genetische Faktoren auch eine relativ große Rolle spielen. Bedeutet, schlechte Zähne heißt nicht immer schlecht geputzt und unhygienisch und der weiß nicht, wie man eine Zahnbürste hält, sondern also unter anderem die Speichelzusammensetzung oder der Hormonhaushalt, was zum Beispiel super, super Übergang zu dem Thema, der meiner Meinung nach auch sehr, sehr wenig Bewusstsein in unserer heutigen Gesellschaft hat, ist die Schwangerschaftsgingivitis. Kennt bestimmt die ein oder andere Frau, Männer, also würde ich sagen einer von 10, wenn überhaupt. Schwangerschaftsgingivitis ist, wenn man, wie der Name schon sagt, während der Schwangerschaft der Hormonhaushalt während der Schwangerschaft ist ziemlich durcheinander und dadurch auch unter anderem die Speichelzusammensetzung, die Bakterienbalance im Mundbereich. Es gibt ja gute Bakterien, es gibt schlechte Bakterien und das ist während der Schwangerschaft einfach so durcheinander, dass das Zahnfleisch extrem angreifbar wird und durch das angegriffene Zahnfleisch auch eine Karies oder eine Parodontitis sich viel, viel schneller entwickeln kann. Bedeutet, gerade in der Schwangerschaft ist es nochmal 10 oder 20 Mal so wichtig, auf die Mundhygiene zu achten, zur Kontrolle zu gehen. Röntgenbilder darf man natürlich nicht machen, aber zum Beispiel zur Zahnreinigung zu gehen oder wirklich fleißig die Mundhygiene aufrechtzuerhalten. Ganz wichtig.
Jetzt sind ja Zähne, haben ja den Ruf und ist ja mit Sicherheit auch so, dass es wahnsinnig teuer ist, wenn es dann mal zu was kommt. Also wenn ich ein Implantat brauche oder eben irgend so einen größeren Eingriff. Woher kommt es, dass Zähne so teuer sind? Wie setzt sich sowas zusammen? Was ist da so dieser enorme Kostenpunkt?
Also ich würde behaupten, einerseits natürlich die Materialien, die verwendet werden, dass keine große Marge zwischen Gewinn und dem, was das Ganze kostet, aber einfach auch generell die Durchführung. Also so eine Zahnbehandlung dauert dann auch relativ lange, bedeutet, da sind extrem viele Leute mit integriert. Heißt, wenn man jetzt zum Zahnarzt geht und zum Beispiel ein Implantat bekommt, ist es nicht eine halbe Stunde oder 20 Minuten, dass der Zahnarzt da einmal im Zimmer ist, Hallo sagt, mit dem Staubsauger rum und hin und her wedelt und wieder rausgeht, sondern da sind so enorm viele Menschen und Mitarbeiter mit integriert in diesem ganzen Prozedere. Unter anderem natürlich die zahnmedizinische Fachangestellte am Empfang, der Zahnarzt selber, die Labortechniker, die dann die Materialien beschaffen müssen, der Transport hin und her. Also es sind schon sehr viele Prozesse, die dort im Hintergrund auch ablaufen. Aber ich kann es absolut nachvollziehen, dass dort ein Beschwerdebereich besteht. Was ich auch sehr schade finde, unter anderem in der Zahnheilkunde, ist, dass von den Krankenkassen relativ wenig entgegengekommen wird. Also unter anderem bei einer Füllung zum Beispiel oder bei der Wurzelkanalbehandlung. Eine gesetzliche Wurzelkanalbehandlung ist im Vergleich zu einer Wurzelkanalbehandlung, die tatsächlich gebraucht wird, also leider ein Witz.
Wie viel Prozent von deinen Patienten oder Patientinnen würdest du sagen, haben wir Zahnzusatzversicherung?
Das ist tatsächlich ziemlich beeindruckend, relativ viele. Also mittlerweile ist es nicht ein Trend, aber ziemlich häufig, dass Patienten eine Zahnzusatzversicherung abschließen. Finde ich auch tatsächlich gar nicht so schlecht, weil wenn man das Ganze hochrechnet, kommt man als Zahnzusatzversicherer, also nicht als jemand, der die Versicherung verkauft, sondern als jemand, der die Versicherung abschließt, nach hinten hin besser raus, als wenn man das Ganze privat aus der eigenen Tasche zahlen müsste.
Und würdest du das jedem empfehlen? Ich zum Beispiel, ich hatte noch nie Probleme mit meinen Zähnen. Also ich habe noch nie Geld beim Zahnarzt lassen müssen, außer für so eben diese Reinigungsgeschichten, diese professionelle Zahnreinigung. Da würde ich mir jetzt denken, naja, okay, aber dann brauche ich ja keine Zahnzusatzversicherung. Es gibt ja andere, die haben alle immer wieder so kleine Probleme, ne? Und haben weiche Zähne vielleicht von Natur aus oder viel mit Löchern oder sowas zu kämpfen.
Also wenn man jetzt ein 17, 18, 19, 20-jähriger Patient ist und sagt, ich habe schon 3, 4, 5 Füllungen, dann würde ich definitiv eine Zahnzusatzversicherung abschließen. Ich würde aber auch tatsächlich eine abschließen, wenn ich kaum bis keine Probleme habe, weil es gibt ja auch verschiedene Verträge. Ich selber arbeite jetzt nicht in dem Bereich, deswegen habe ich da auch nichts davon. Aber wenn man eine Zahnreinigung zum Beispiel bezahlt, ist man mittlerweile so zwischen 110 und 130 Euro. Und es gibt verschiedene Verträge bei den Zahnzusatzversicherungen, so wie ich das jetzt auch mitbekommen habe. Die kosten teilweise, glaube ich, 15 oder 20 oder 10 Euro im Monat. Und dadurch holt man sich schon mehr als zwei Zahnreinigungen im Jahr wieder raus. Und alle 6 Monate würde ich definitiv eine Zahnreinigung empfehlen. Ich hatte meine erst vor 4 Tagen und das hat sich wieder super angefühlt. Empfehle ich auch immer jedem. Und je nach Zustand, also ich würde auch tatsächlich mal mit meinem Zahnarzt drüber reden. Da kann man sich eigentlich auch immer ganz gut drüber beraten lassen. Jetzt natürlich nicht welche Zahnzusatzversicherung, welcher Tarif, sondern inwiefern die Zähne welchem Zustand oder welcher zukünftigen Behandlung unterziehen könnten. Man weiß das natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel relativ viele Kunststofffüllungen hat. Diese Kunststofffüllungen werden mit den Jahren einfach spröde. Die haben so kleine Micro-Gaps, weil sich dort diese Chemie mit den Jahren zusammenzieht. Die müssen immer mal wieder erneuert werden. Das ist tatsächlich einfach so. Dahingegen gibt es natürlich auch diese keramischen Füllungen. Das ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber wenn man schon relativ viele Füllungen hat und einiges gemacht wurde, würde ich definitiv immer eine Zahnzusatzversicherung empfehlen, weil nach hinten hin zahlt man mit Hilfe dieser Zahnzusatzversicherung weniger, als wenn man es aus der eigenen Tasche zahlt.
Wenn du hast jetzt gerade gesagt, du wünschst dir mehr Bewusstsein so für dieses ganze Thema Zahnhygiene. Gibt es denn so ein klassisches Thema, wo du das Gefühl hast, die Leute verstehen das nicht oder nehmen das nicht ernst genug?
Zahnseide. Super, 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 dass du das angesprochen hast. Also ich gebe es jetzt ganz offen und ehrlich hier zu, ich benutze nicht 7-mal die Woche Zahnseide. Wenn es mal 5 sind, wenn es mal 4 sind. Aber man sollte spätestens alle 2 bis 3 Tage Zahnseide verwenden, weil wenn man jetzt nicht an jedem Zahnzwischenraum eine Lücke hat, dann sind da einfach Essensreste, die dort über Tage lang ihr Unwesen treiben und so kleine Bakterienpartys und so Zuckerpartys speisen. Und wenn man mit der Zahnseide diese Essensreste dort nicht entfernt, wer hätte es geglaubt, dann bildet sich dort eine Karies, ja. Und das ist einfach mit der schlechteste Raum, wo sich eine Karies bilden kann. Wenn es jetzt mal auf der Kauebene ist, also dort, wo man kaut, ist es halb so schlimm, aber im Zahnzwischenraum eine Karies ist schon nicht so ganz angenehm. Und die kriegt man tatsächlich nur mit der Zahnseide weg. Also da kommen auch die Zahnbürsten, Borsten, also die Zahnborsten nicht dazwischen. Da kommt auch nicht die Interdentalbürste dazwischen. Das ist halt wirklich nur die Zahnseide. Und das ist eine Sache, die ich den Patienten da draußen und auch meinen Patienten immer auf dem Weg mitgebe.
Was war denn so die skurrilste Geschichte, mit der jemand mal zu dir gekommen ist?
Wow, das war, ich darf natürlich keine Patientennamen nennen, aber eine sehr skurrile Geschichte war, und da kann ich mich daran erinnern, waren meine Kollegen und ich wirklich Kinnlade bis nach ganz unten, waren wir baff. Da hatte ein etwas älterer Herr ganz, ganz erstaunt geschaut, als ich zu ihm gesagt hatte, dass es nicht ganz normal ist, dass man sich in einer ganzen Familie nur eine Zahnbürste teilt. Heißt, da war wirklich, ich glaube, das war eine 4- oder 5-köpfige Familie, und die haben sich alle eine Zahnbürste geteilt. Und als ich dann freundlich darauf hingewiesen habe, dass das ja nicht so ganz normal sei, hat er ganz verdutzt geschaut und meinte so, warum denn? Fand ich ganz interessant, ja. Es ist einfach so, dieses Bewusstsein für die Mundhygiene ist von Stadt zu Land, von Ort zu Ort so unterschiedlich, es ist unfassbar.
Ich habe Gänsehaut am Nacken. Eine in der ganzen Familie, das ist schon toll. Aber waren seine Zähne zumindest okay oder sah das auch so aus?
Sah tatsächlich auch so aus.
Das ist...
Aber super netter Kerl, war ein ganz toller Mann.
Mal ehrlich, wann hast du dich das letzte Mal wirklich bewusst um deine Zähne gekümmert und nicht nur schnell morgens im Halbschlaf geputzt? Denn genau da fängt das Thema an. Am Ende läuft alles auf die einfache Frage hinaus, wie ernst nimmst du deine eigene Zahngesundheit wirklich? Erster kleiner Reality-Check. Social Media ersetzt keinen Zahnarzt und keine Zahnärztin. Viele Trends sehen im Feed großartig aus, aber Klicks sind eben keine medizinische Ausbildung. Und manches, was kurzfristig schön wirkt, schadet dann genau dem, was man eigentlich schützen will. Zweitens. Weißer heißt nicht automatisch gesünder. Whitening und kosmetische Eingriffe können sinnvoll sein, wenn man dabei Substanz, Zahnschmelz und langfristige Gesundheit mitdenkt. Denn was einmal weg ist, kommt nicht zurück. Drittens. Vorsorge ist fast immer günstiger als Reparatur. Regelmäßige Kontrollen, professionelle Zahnreinigungen und gelegentliches Röntgen. Das spart am Ende nicht nur Geld, sondern auch Schmerzen und Zeit. Viertens. Kleine Gewohnheiten schlagen jeden Hype. Zahnseide, auf den RDA-Wert achten, nach dem Putzen nicht sofort ausspülen. Klingt unspektakulär, wirkt aber mehr als jeder Trend. Nicht der eine große Trick macht den Unterschied, sondern das, was man eben konsequent macht. Fünftens. Eine Versicherung ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Planung. Eine Zahnzusatzversicherung kann sinnvoll sein, vor allem, wenn man Probleme nicht erst entstehen lassen will, sondern ihnen vorher den Schrecken nimmt. Und zum Schluss, Zahngesundheit ist kein Projekt für später. Sie entscheidet jeden Tag darüber, wie du isst, lachst, schläfst und lebst. Nicht perfekt sein, nicht alles glauben, sondern regelmäßig kümmern. Wenn du nach all den Mythen, Risiken und echten Zahnarztkosten jetzt denkst, okay, vielleicht sollte ich das Thema doch ein bisschen besser absichern, dann lohnt sich ein Blick auf die Zahnzusatzversicherung. Zum Beispiel von ERGO. Denn viele Behandlungen, Kronen, Implantate, Brücken oder Prothesen werden von der gesetzlichen Kasse eben nur teilweise übernommen. Der Rest bleibt oft am Ende auf der eigenen Rechnung hängen. Eine Zahnzusatzversicherung kann dabei genau da einspringen. Je nach Tarif mit 75, 90 oder sogar bis zu 100% Erstattung, inklusive dem Anteil der Krankenkasse. Du kannst den Schutz flexibel wählen, oft ohne Gesundheitsfragen und ohne lange Wartezeit. Kurz gesagt, du berechnest deinen Beitrag, schließt online ab und wenn später wirklich mal eine größere Behandlung ansteht, wird der Eigenanteil deutlich kleiner. Alle Infos, Tarifdetails und den direkten Link findest du wie immer in den Shownotes.
Das war Lifehacks. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonnier uns und empfiehl uns gern weiter. Lifehacks. Für alle, die dachten, Steuer-ID ist ein neuer Rapper.